Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HSG Student Podcast. Mein Name ist Sira und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Bildung ist ein Privileg, das nicht allen in die Wiege gelegt wird. Manchmal muss man sie sich erkämpfen, egal wie gross die Steine sind, die sich einem in den Weg legen. Denn wenn man etwas wirklich möchte, dann kann man unglaublich viel bewirken und erreichen. So auch der heutige Podcast-Gast. Die Geschichte von Saleh Alabadi ist wahnsinnig beeindruckend und ich freue mich, heute im Gespräch zu erfahren, wie er, um seinen LinkedIn-Post zu zitieren, vom Ziegenhirten und Hauswart zum HSG-Absolvent geworden ist. Lieber Saleh, schön bist du da.
Danke vielmals, danke für die Einladung.
Wir beginnen diese grosse Geschichte auch mit der gewohnten ersten Frage. Und zwar möchte ich dich bitten, dich in einem Wort vorzustellen.
Das ist eine sehr gute Frage, weil oft ist das schwierig, jemanden mit einem Wort zu beschreiben. Aber ich glaube, wenn ich so die letzten 35 Jahre Revue passieren lasse, dann würde ich behaupten, dass das Wort Durchhaltevermögen sehr gut zutrifft auf mich. Mhm. Ich könnte gerne noch beschreiben, was das ist. Oder wir würden gerne eine Reise in die Vergangenheit gehen und dann am Schluss auf die Frage zurückkommen. Mhm. Das kannst du gerne selber entscheiden.
Das finde ich eine sehr gute Idee, ja. Weil ich glaube, insbesondere Durchhaltevermögen sieht man sehr gut, wenn man dann auch über die Geschichte von einer Person redet und die verschiedenen Etappen vom Leben. Aber es ist ein sehr treffendes Wort, weil wie du sagst, es ist schwierig, auch sich selber auf ein Wort zu beschränken. Mhm. Aber es ist natürlich ein sehr grosser Begriff.
Absolut, genau.
Grundsätzlich ist natürlich Durchhaltevermögen sowohl im Studium als auch im Leben etwas sehr Gutes für alle Menschen. Und es ist immer schön, wenn man das auch irgendwie aufweist. Und eine Art, wie du es schon bewiesen hast, ist, dass du deinen Bachelorabschluss in der Hand hast. Du hast nämlich letzten Sommer, 2025, deinen Bachelor an der HSG abgeschlossen. Zu dem zuerst noch eine Gratulation. Das ist ein mega guter Schritt und auch ein wichtiger Meilenstein.
Danke vielmals.
Und ich habe es jetzt auch in der Einleitung schon so ein bisschen erwähnt, der Weg ist ein bisschen anders gewesen als bei den meisten anderen Studierenden. Du bist nämlich im Jemen aufgewachsen und du hast dort bis zu deinem 13. Lebensjahr gelebt. Ja. Wenn du heute an die Zeit im Jemen und an die ersten 13 Jahre zurückdenkst, was für ein Bild kommt dir als erstes in den Kopf?
Also ich glaube, also das Bild, das ist das, was ich auch in diesen 13 Jahren, beziehungsweise von diesen 13 Jahren, die letzten 7 Jahre, so ein bisschen sehr realitätsnah waren. Und zwar, stell dir vor, ein jemenitischer Junge, barfuß, mit krüsseligen Haaren, verstaubt, um die Augen, siehst du so schwarze Ringe, weil er müde ist, umgeben von vielen Ziegen und vielleicht, 10 Schafen. Vielleicht hält er noch mal einen Stock an der Hand. Mit dem Stock tut er teilweise mal die Ziegenherde vor sich vorantreiben. Genau, wenn ich das in einem Bild würde beschreiben, dann wäre eigentlich so ein Ziegenherde. Mhm. So, genau. Das hat dann recht viel mit der Realität auch zu tun gehabt, weil ich auch sehr oft zu viel Zeit verbracht habe mit der Ziege in diesen Bergen.
Genau. Das ist schon sehr imponierendes Bild. Und eben, du hast jetzt auch gesagt, du beschreibst da auch auf eine Art dich selber oder dein jüngere Ich. Jetzt, aus meiner Perspektive, kann ich mir natürlich aus praktischer Sicht nicht so viel darunter vorstellen. Was ist das genau, wenn man Ziegenhirte ist? Was ist das, was hat man für einen Alltag oder was sind da die Aufgaben?
Ich glaube, das kann sehr unterschiedlich sein, aber zum Glück geht es ja um meine Erlebnisse, so wie ich es glaubt kann. Ich glaube, der Alltag, der läuft so am Morgen. So rund um die 6 Uhr heisst es aufstehen. Gegen 7 Uhr werden auch die Ziegen werden langsam sehr nervös in dem Hof und sammeln sich vor dem Türli und wollen ein bisschen rausgehen und essen. Aber bevor wir am 7 Uhr dann, die rauslassen, müssen wir ein bisschen schauen, dass die Ziegleins zuerst mal ihre Zmorgen haben. Und ich selber auch. Und dann geht es weiter in den Bergen, dort hier eigentlich, wo so viel grün ist, wo so viel zu fressen gibt für die Ziegen. Es ist oft so ein, in jungen Jahren ist es, glaube ich, wenn man das 3-4 Jahre macht, wird das zur Normalität. Aber ich glaube, wenn man im Nachhinein nachdenkt, ist das schon noch sehr speziell. Genau, um zurückzukommen, man geht dann mit ihnen, man begleitet sie, man sorgt auch dafür, dass die 120, 130 oder 150 Ziegen, die am Morgen aus dem Hof rausgelaufen sind, dass sie auch wieder vollzählig zurückkommen. Man muss aber auch dafür sorgen, dass man nicht nur Verantwortung übernimmt über die Vollzähligkeit und das Wohl der Ziegenhirte, sondern auch von Menschen aus sich selber für die eigene Sicherheit verantwortlich. Ich glaube, die Topografie dort im Südjemen ist sehr ländlich, so Dorfleben, Bauernleben, auch sehr bescheidenes Leben. Und dort ist dann, ja, man hat so ein bisschen zu kämpfen mit Durst, mit dem Finden vom Wasser. Und auch hat es immer wieder wilde Hunde und Affen gegeben, wo ein bisschen, ja, wenn du nicht aufgepasst hast, haben sie die, teilweise wärst du mit eins oder zwei, je nachdem, wenige Ziegen zurückgekommen. Und das ist, glaube ich, für mich ist das also ein riesen, wäre für sie ein grosses Verlust gehabt. Zum Glück hatte ich die Mehrheit viel Ziegen gehabt, die sind sehr flexibel und beweglich, die haben sich können an Hängen, fast unpassierbare Hängen, anklettern, wenn sie Gefahr gesehen haben. Aber ich glaube, das ist auch wieder als Ziegenhirte deine Verantwortung, dafür immer Sorge, dass sie in Sichtweite sind, dass du auch in der Lage bist, wenn Gefahr siehst, früh zu erkennen und das auch dementsprechend irgendwie durch Leute Geräusche oder mit Steine werfen, das kannst du nicht minimieren. Genau. Oft ist auch der Weg, du musst immer überlegen, welchen Weg mache ich heute. Ja, nie am Fuß jedes Berges zu sein, weil das kann schnell so ein Herde von Affen über dich ziehen. Und teilweise sind sie friedlich, aber oft ist das so gewesen, dass sie Steine über dich und deine Ziegenherde rausgelassen haben.
Okay.
Und dann, ja, also wenn so ein kleiner Stein oder gewisse Felsen so mit gewisser Geschwindigkeit auf die Masse von der Herde kommen, hast du gewisse Verletzungen gehabt. Also, ja, dann hast du es pflegen. Und ich glaube, das ist so etwas, wo fast, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber das Wasser im Jemen ist auch ein rares Gut. Es hat wenige Monate oft über den Sommer, wo es ein bisschen geregnet hat, aber grösstenteils hat nicht viel Regen gehabt. Und dort ist es darum gegangen, okay, ich führe sie dort hin, wo es zu fressen gibt, aber auch gleichzeitig schauen, dass es am gegen Mittag, dass ich an einer Wasserquelle komme, wo sie auch Wasser können trinken oder ein bisschen Pause machen. Und dann geht es wieder dann so auch wieder zurück oder einen anderen Weg wieder zurück, so dass man dann um die 5, 6 wieder daheim ist. So kann man es eigentlich so vorstellen als ein Ziegenhirte. Und vielleicht noch Sachen wie zum Beispiel Gefahr, habe ich vorher erwähnt gehabt. Zum Beispiel uns ist so immer so ein bisschen erzählt worden oder so ein bisschen mehr erzählt worden. Hey, look, läuft ja nie in diesen Teller, der auch so viele Bäume gibt, weil es gibt immer Irrläufer, die fressen die Leute, die bringen sie um. Ihr müsst immer schauen, dass ihr nach diesen Spitzen von diesen Hügeln rumläuft, sodass ihr, falls es mal passiert, in der Lage seid, euch kenntlich zu machen, zu rufen und hoffen, dass jemand euch hilft. Genau, das ist, glaube ich, das. Ja.
Das klingt nach sehr viel Verantwortung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das als Kind eben im sehr jungen Alter schon auf den eigenen Schultern trägt, dann ist das schon noch heftig. Wie bist du mit dieser Verantwortung umgegangen? Also ist das für dich einfach selbstverständlich gewesen, dass du die Aufgabe jetzt wahrnimmst und eben auf die riesige Herde aufpassst? Oder ja, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich habe tatsächlich, für mich war es dann ein normaler Alltag. Also es gab eine schulfreie Zeit, also das ist oft Donnerstag, Freitag, das Wochenende. Und dann, wo es dann schulfrei war, und das ist dann der Alltag, den ich vorher beschrieben habe, der ist dann genau immer so gewesen, immer so gelaufen. Dann war dann die Schulzeit da war und jetzt war oft am Morgen gehst du in der Schule, läufst eine Stunde hierher zu der, in die Schule bis um 11:30 und dann gehst du wieder zurück zu den, dort hin, wo der Herde ist und dann läuft das wieder den normalen Alltag bis um 6 Uhr. Oder, aber die Verantwortung, ich glaube, das führt ein bisschen zum Alltag, weil du lebst ja nicht in der Stadt. Also ich bin noch nie, in meinen 13 Jahren immer noch nie in der Stadt gewesen, so mehr als einen Tag nie in der Stadt gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass in der Stadt wieder das Leben anders, komplett anders gewesen ist. Dass man dort irgendwie wenig Verantwortung hat, dass man irgendwie sein Kind hätte können leben. Mhm. Und in diesen Peripherien, in diesen Landschaften, in diesen Bergen, da ist, glaube ich, gang und gäbe gewesen, dass die Jungen auch haben müssen, ein bisschen dazu beitragen, weil ich glaube, dort hast du keinen geregelten Alltag, also sprich Schule, wo der ganze Tag ist, du hast auch keinen klassischen Spielplatz, wo du hast können sagen, jetzt gar nicht spielen, sondern ich meine, man sieht das auch zum Beispiel auch da in der Schweiz, wenn ich oft seit den Sommertagen so ein bisschen wandern oder Velotouren mache, dann sehe ich auch, dass der Junge im Traktor neben seinem Vater hockt und so. Zurück zu deiner Frage, ich glaube, das wird zum Alltag und ja, anders. Weil man kann sich anders ja gar nicht vorstellen. Man hat ja nie Kontraste. Man hat ja kein Handy gehabt, wo man kann sagen, okay, die leben anders. Die sind in diesen schönen Plätzen, unter diesen schönen Bäumen, die grün sind und die grünen Perk und die Spiele. So, das ist, nur das hast du gekannt. Und damit hast du auch nie Zeit gehabt, zum denken, okay, ist das, warum muss ich das machen, warum muss der andere nicht, aber das ist dann tatsächlich so zum Alltag geworden.
Und wenn du eben sagst, dass du gar nichts anderes gekannt hast, jetzt wenn du also genau die Zeit zurückdenkst, wäre das dann auch deine langfristige Lebensvorstellung gewesen, dass du das jetzt eben mehr oder weniger dein ganzes Leben machst, weil du ja nicht alles voraussehen, was dann tatsächlich passiert ist? Oder wie hat das mit der Perspektive ausgesehen? Weißt du das noch?
Ich muss sagen, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken über die Zukunft gemacht. Mhm. Ich glaube auch viele nicht. Die viele Leute im Jemen, die leben vom Tag zu Tag. Mhm. Die haben nicht die Mittel, um voraus zu planen. Und damit ist das, ja, ich hoffe, dass ich nächsten Tag kann aufstehen und mal schauen, wie es weitergeht. Ich mache dann weiter mit dem, was ich gestern aufgehört habe. Du hast auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt oder nicht viele Möglichkeiten gekannt, um dich dann zu entscheiden, okay, heute, ich möchte das Leben doch nicht führen. Vielleicht möchte ich in der Stadt gehen, vielleicht möchte ich dort etwas Neues starten, Business oder in Schule oder irgendwie Polizist werden oder was auch immer. Das hast du wie nicht gekannt als 6-, 7-Jährige, 8-Jährige bis hin zu der 13-, 15-Jährige, genau.
Mhm, das verstehe ich absolut.
Ja.
Und es ist ja dann auch ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Versteht man als Kind, was vor sich geht, wenn plötzlich eben ein Bürgerkrieg entsteht und sich etwas verändert im eigenen Umfeld? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Es ist, ich glaube, es spielt immer noch eine Rolle, der Mass vom Krieg. Also, mit welchen Taktiken und Strategien man Krieg geführt hat, ist dann das Ziel gewesen, die Leute komplett zu vertreiben, die auszulöschen, oder ist es darum gegangen, ich etabliere mich in dem Staat. Und in dem Krieg, 1994, ist es darum gegangen, der Südjemen, von dort komme ich eigentlich. Also bis 19, sagen wir so, wir gehen lieber wieder zurück, um erklären, wie es so genau entstanden ist. Bis 1990 sind das zwei Länder gewesen, Südjemen und Nordjemen. Und ich glaube, mit dem Mauerfall hat auch seine Konsequenzen auch die gehabt und seine Reichweite bis dorthin geschafft, dass man so irgendwie sich geeignet hat, dass man vereint hat, dass man hat will, das Land in Jemen führen. Und das war dann die Abmachung gewesen, dass die Verantwortungen gleichmäßig verteilt werden. Aber sehr schnell haben wir dann gemerkt, die Leute aus dem Südjemen, die Südjemeniten, die sind immer mehr und mehr früher in Rente geschickt worden, mehr marginalisiert. Vielleicht, weil man kein Vertrauen hatte, dass sie eines Tages vielleicht das ganze Grundort umdrehen. Und dann haben sie nach 4 Jahren gedacht, hey, das kann doch nicht sein, so haben wir eigentlich nicht abgemacht. Es geht um Gleichpartizipation, es geht um Kompetenzen. Und dann haben sie gedacht, hey, das ist nicht die Vereinbarung gewesen, so haben wir nicht abgemacht, wir möchten wieder unser Land wieder haben. Und dann haben die Südjemeniten angefangen, sich loszulösen vom vereinten Jemen. Und dann hat Ali Abdullah gesagt, nee, weil der ist ja mächtig gewesen, in diesen 4 Jahren hat er sich recht viel etabliert mit seinen Leuten, mit seinen Clan. Und dann hat er die Südjemeniten innerhalb von ein paar Monaten, also die sind fast machtlos gewesen, die haben irgendwie mit allen Mitteln aus sich gehabt. Also sie haben kein viel Zeug gehabt, sie haben vielleicht Panzer und ein paar Leute und Kalaschnikows, aber nicht so viel. Und dann ist, ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist, aber sehr kurz, der Krieg dann zu Ende gewesen. Ich beschreibe eigentlich, ich kann es nur aus meiner Sicht beschreiben, weil ich auch wiederum Glück hatte, dass ich nicht in dieser Stadt gelebt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass in dieser Stadt sehr viel bevölkert ist, dicht bevölkert ist. Und wenn ein Panzergeschoss dort einschlägt, dann bricht auch die Panik aus. Und ich kann mir vorstellen, dass dort in der Stadt der Ausmaß so gross gewesen sind, dass wir Schlimmeres erlebt haben. Bei uns dort in diesen Gebirgen ist zum Glück nicht so viel gewesen. Klar sind die geschossen gekommen, aber die Dörfer, die bestanden aus kleinen Lehmhäusern und also die Schalden, also viel Infrastruktur hat es nicht gegeben, um gesehen, aber trotzdem im Nachhinein haben wir dann die Einschlaglöcher gesehen, die Panzer oder Geschosse haben wir noch ein bisschen gesehen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich glaube, das ist immer dann, wenn ich es lese über Bomben, Bombardement oder Krieg oder höre oder sehe, rührt mich eigentlich immer dann wieder zurück in diese Zeit. Und zwar, ich kann mich noch erinnern, wo es halt geheißen hat, hey, wir müssen jetzt uns verstecken. Und du hast ja keinen Bunker gehabt, sondern du musst dich in diesen sehr steilen Tälern, in diesen Berghöhlen verstecken mit der Familie. Und ich kann mich sehr gut erinnern, weil vis-à-vis auf der anderen Seite sind auch nochmal eine Familie da gewesen. Das sind eigentlich immer die schwammigen Bilder, die ich immer noch bis heute habe. Mhm. Ich kann mich nicht so viel an irgendwie schwer Bombardement erinnern. Ich glaube, es ist viel schon nicht passiert, weil, wie gesagt, sehr abgelegen ist.
Mhm.
Also, das ist eigentlich dann die Erinnerung, die ich habe.
Mhm.
Und zum Glück, glaube ich, habe ich auch nicht viel Schlimmeres erlebt. Trotz, was ich so wäre, ich meine, ich kann nicht vergleichen mit dem, was die Leute im Jemen in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Ich glaube, das sind verheerende, also man kann es, vielleicht ist das nicht mal 1/20 von dem, was sie erlebt haben, oder die Leute in Sudan oder in Syrien zum Beispiel. Oder nichtsdestotrotz, immer wenn ich lese oder höre über Krieg, rührt es mich dann ein paar Jahre Zehnte zurück und erinnert mich an diese etwas schwammige Situationen. Ich bin damals, glaube ich, so 4 gewesen. Mhm. Ja, dort umeinander.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das sind prägende Erlebnisse. Und es ist gar keine Frage, dass ganz schlimme Sachen passieren auf der Welt. Um ein bisschen vorzuspringen, ihr habt als Familie ja dann zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden, das Land, eure Heimat auch zu verlassen. Mhm. Wieso? Wie ist das dazu gekommen?
Ich glaube, es hat wiederum mit dem Krieg 1994 und dort haben sie angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Vor allem die Nordjemeniten, die haben sich behauptet, die Leute, die ein bisschen für den Staat geschafft haben. Oder die sind ein bisschen willkürlich, sind sie Hauptsache willkürlich gegen den Südjemeniten vorgegangen. Und für den Vater ist immer ein gewöhnlicher Pferde. Der hat irgendwie viele nach dem Krieg sind auch, muss man auch sagen, nach Saudi-Arabien geflüchtet oder haben dort Zuflucht gefunden. In den Staaten sind dort gewesen, also sind dort ausgewandert und leben seitdem dort, weil sie gewusst haben, das wird nicht besser für sie werden. Mhm. Weil sie genau auch vielleicht so antizipiert haben, was genau auf sie zukommt, wenn so etwas passiert. Wie der Vater ist das auch nicht so ganz sicher geworden und er hat auch gesagt, mit 6 Kindern kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass meine Kinder in Zukunft da in Jemen haben. Und ich glaube, die Intuition von ihm, von der Mutter, zeigt sich auch, dass das die richtige Institution gewesen sind, weil der Jemen ist jetzt 2015 im Bürgerkrieg und es wird einfach nicht besser. Es wird einfach, glaube ich, gesplittert in einzelnen Teilen. Das ist eigentlich der Grund.
Und hat denn bei euch zu dem Zeitpunkt, wo ihr denn die Entscheidung auch gefällt habt, eher Angst oder vielleicht Hoffnung dominiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr angsteinflößend ist, alles, was man kennt, zu verlassen und irgendwie ins Ungewisse aufzubrechen, aber gleichzeitig vielleicht ja dann auch mit einer gewissen Hoffnung auf eine bessere Zukunft und mehr Möglichkeiten und Sicherheit, oder?
Ja, also wenn ich jetzt zurückdenke, also Hoffnung ist immer da gewesen. Ich glaube, das ist die Hoffnung, oder die Zuversicht, die mich so weit gebracht hat oder uns Menschen auch sonst so weit bringt. Mhm. Weil wir genau gewusst haben, wenn du so Lebenssituationen erlebst, wenn du so unter diesen Lebensbedingungen lebst, dann wird es schlimmer. Und schlimmer kann es nicht werden als vielleicht tot. Oder es wird besser. Das sind so ein bisschen wie 2 Wege. Die Angst ist, dass es dann schlimmer wird. Oder? Und dann hast du gesagt, okay, du bist machtlos als Junge, als 13-Jährige. Die anderen Brüder, die sind noch jünger gewesen, unter 10. Oder es gibt nur noch Hoffnung. Und das Leben wird noch besser. Und zum Glück haben wir dann, ich glaube, seitdem hat die Hoffnung dominiert, bei mir vor allem. Natürlich aber auch hat es noch Zeiten gegeben im Verlauf der nächsten Jahre, wo die Hoffnungslosigkeit auch da war und die Angst, dass man wieder zurückgeschickt wird, dorthin, wo man glaubt hat, dass es eigentlich noch ein bisschen schlimmer war, als man damals so war. Weil man hat schon mal Kontrast gesehen, man hat gesehen, wie man da in der Schweiz lebt und wieder zurückgeschickt wird. Das wäre eigentlich katastrophal für viele Leute, also vor allem für meine Eltern. Also für meinen Vater wäre, glaube ich, nicht so gut rausgekommen.
Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem wenn man eigentlich schon so weit gekommen ist und es eigentlich geschafft hat und eben dann auch die Gegensätze schon gesehen hat. Habt ihr das denn sehr detailliert geplant, den ganzen Weg und wie ihr möchtet einerseits jemanden verlassen, aber dann auch ein neues Land erreichen, oder ist es relativ spontan gewesen?
Für mich auf einmal hat es geheißen, hey, wir müssen jetzt gehen.
Okay.
Genau. Ich weiß nicht, ob ich kann mir vorstellen, dass es dass man ein bisschen hat auch nicht wollen, irgendwie viel sagen, weil die Gefahr ist dann da gewesen, dass der Vater nochmal ein bisschen verschoben wird. Mhm. Und darum haben wir das, ich kann mir vorstellen, also ich kann mich wirklich nicht erinnern, auf einmal hat es gesagt, hey, wir gehen.
Ja.
Und dann ist das gewesen, sind wir gegangen, ja.
Und ihr seid ja dann, aus dem Vorgespräch weiss ich, dass ihr dann zu einem gewissen Zeitpunkt in der Schweiz angekommen sind und dort das erste halbe Jahr in einem Asylheim verbracht habt.
Ja.
Was ist dir aus dieser Zeit geblieben? Ich kann mir vorstellen, dass es sicher auch noch prägend ist, einerseits die ersten Monate in diesem neuen Land zu verbringen, aber dann vielleicht auch mit eher nicht allzu viel Platz, du hast schon erwähnt, ihr seid eine grössere Familie gewesen. Wie kann ich mir das vorstellen und wie ist das für dich oder für euch gewesen?
Gut, wenn ich mit dieser aktuellen Situation vergleiche, dann ist das sind Welten. Aber wenn ich mich dann zurückversetze, okay, es war 2003, 2004, im Asylantenheim, in Egg, in Zürich. Und dann von dort dann zurückvergleichen, wie ich da im Jemen gelebt habe, da muss ich sagen, das sind auch wiederum komplette Welten gewesen. Im besseren Sinne. Mhm. Wir haben zwar in einem vielleicht 20 Quadratmeter, 30 Quadratmeter Zimmer gewohnt, aber wir haben Betten gehabt, wir haben das Essen gehabt, wir haben Wasser gehabt. Wir haben nicht, im Gegensatz im Jemen war es so, Wasser zu holen, da musst du zuerst mal stundenlang laufen zu den Brunnen und Wasser holen. Das Bett, so hochgestellte Bett, hat es nicht gegeben, sondern du hast am Boden müssen schlafen. Anders hast du nicht können, hast du nicht können leisten. Das Zimmer war schön warm gewesen. Im Gegensatz dort ist, je nachdem, welche Wintersaison war, kalt oder warm. Also, es ist, wenn ich es mit der Situation von jemandem vergleiche, dann muss ich sagen, es ist eine wunderschöne Erinnerung gewesen, weil ich glaube, auch unter anderem für mich persönlich, ich habe keine Verantwortung gehabt. Also, ich musste nicht am 6. aufstehen, mich um die Ziegleins kümmern und dann um die Ziegherde und dann den ganzen Kampf jeden Tag mit der Durst und Hunger und Angst vor Irrläufern und wilden Hunden und Affen. Ich habe, glaube ich, dann dort mein Kindheit wieder dürfen leben, weil ich so eine Verantwortung, die ich in jemandem kann, nicht kann. Also, es sind schöne Zeiten, vor allem die Sauberkeit, die grüne Landschaften. Wir sind zwar dort abgelegen gewohnt, so in der Nähe von Burghof. Die Apfelbäume, ich kann mich noch erinnern. Wir haben teilweise mit den Jugendlichen, die dort waren, auch aus Tschetschenien und Somalien, wir sind gegangen, rumlaufen und dann haben wir einfach Apfelbäume gesehen. Und wir sind so, mein Gott, wo sind wir da gelandet im Paradies? Das sind schöne Erinnerungen. Dann ist dann weiter eingebrochen, zum ersten Mal Schnee gesehen. Auch eine schöne Erfahrung gewesen. In diesen 6 Monaten, nach 3-4 Monaten, habe ich dürfen weiter in Schule gehen, normale Schule, und zwar dort heisst Handwerkunterricht und Kochunterricht.
Okay.
Am Nachmittag, dort haben wir dann dürfen mit der normalen Sekundarschule mit dem gleichen Alter gehen. Und der erste Kontakt mit diesen jungen Leuten war wunderschön gewesen. Overall waren das schöne Erlebnisse gewesen. Vor allem, wenn man sie vergleicht mit den Lebensbedingungen im Jemen.
Ja, ich finde, du hast das sehr schön gerade hergeleitet mit dem Vergleich zu, wir können es jetzt vergleichen mit deiner aktuellen Lebenssituation, aber eben auch mit, wie es in deiner Kindheit und ja, im Jemen war. Ich finde das mega wichtig, dass man da auch differenziert.
Ja.
Und aber auch deine Eindrücke, der erste Eindruck von der Schweiz, wo man vielleicht aus einer Perspektive, wenn man in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist, gar nicht so kann wahrnehmen. Was mir gerade durch den Kopf geht, du hast jetzt erwähnt, dass du daneben schon nach ein paar Monaten quasi ein paar Lektionen in der Schule teilnehmen.
Ja.
Sprachlich wird das ja auch nicht ganz so einfach sein. Du hast Arabisch geredet. Ich nehme jetzt mal an, dass du mit Deutsch oder Schweizerdeutsch vorher noch nicht allzu viel zu tun hast. Wie ist dir das von der sprachlichen Barriere her gegangen? Also hast du das als sehr grosse Herausforderung gesehen? Oder wie schnell oder wie lange hat es gebraucht, bis du dich da irgendwie eingefunden hast? Wie ist der Prozess abgelaufen?
Also ich habe null Bezug gehabt zu der deutschen Sprache, abgesehen von der Schweizer Dialekt. Aber auch keinen Bezug zum Französischen und auch nicht zum Englischen. Wobei, im Englischen habe ich irgendwie unterwegs ein arabisches Buch, also ein Wörterbuch, Deutsch, Arabisch, Englisch gehabt. Und dort habe ich irgendwie die Buchstaben, die ersten Analphabete noch kennenlernen, also ein bisschen auswendig lernen. Und mehr habe ich das nicht können. Das ist wirklich so ein bisschen null Bezug gehabt, null Wort Deutsch. Auch die Älteren ist das genauso gegangen. Ich glaube, ich habe in jungen Jahren, dass man irgendwie nicht viel hinterfragt. Also man hinterfragt nicht, sprich man verliert Zeit und Energie nicht zu hinterfragen. Deutsche Sprache, mega schwierig, wie soll ich das beherrschen? Sondern man hat es einfach gemacht. Man hat einen Alltag gehabt. Und dann hieß es, du gehst in die Schule du musst das machen und dann das machen. Es ist nicht schwer gewesen für mich, das zu folgen, weil damals hast du als Ziegenhirt müssen selber Entscheidungen treffen, selber dir den Alltag machen. Und das war, du folgst das, was man macht. Und dann ist es ein bisschen mit der Zeit ist dann so eigentlich dann gegangen. Klar, ich muss sagen, ich habe viel Selbstgespräche geführt. Ich habe noch ein Büchlein gehabt, wo ich jetzt so eine Konversation gegeben habe, da habe ich so versucht, auswendig zu lernen, weil wir im Jemen, weil das Bildungssystem oft basiert auf auswendig lernen, leider, und nicht auf das Verständnis. Und das habe ich dann wie gemacht. Oder? Ich kann mich noch erinnern, eines Tages habe ich müsse dann gehen, in einen Handwerksunterricht. Und dann habe ich so einen Satz rausgelassen, wirklich so aus dem Buch. So, es tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Und dann hat die ganze Klasse gelacht, die Lehrerin auch noch. Okay, was ist das? Es ist, glaube ich, so ein bisschen, man ist drin und man geht in die Schule, man hat seine Aufgaben, man macht das. Und dann mit der Zeit ist es, glaube ich, dann gerufen gegangen. Aber ich glaube, es war sehr schwierig gewesen. Ich glaube, ein Kulturschock war da gewesen. Im positiven, also nicht im negativen Sinne, weil, wie gesagt, die Lebensbedingungen in jemandem, da kannst du nicht vergleichen. Da bin ich froh gewesen. Ich dachte, oh mein Gott, wo lebe ich da? Im Paradies. Also die Möglichkeit, wo ich, zwar, ich habe nicht viele Möglichkeiten im Karrieresinne, sondern einfach so ein bisschen gesehen, okay, man ist sicher, man kann Wasser trinken, man kann machen, man hat ein Dach über den Kopf und so. Und dann ist, glaube ich, mit der Zeit so gegangen, dass die dann mit der Sprache, es hat ziemlich gehapert, weil du hast ein Arabisch, allein schon mal die Schrift.
Ja.
Von rechts nach links, die Buchstaben, komplett andere. Also stell dir vor, du müsstest jetzt Chinesisch kennen oder so, oder Arabisch, genau, ja. Arabisch. Aber ich glaube, die Intensität mit der Sprache hat das, glaube ich, viel einfacher gemacht. Und dass ich dann in die Schule gehen konnte, das hat mir auch geholfen, dass ich auch nicht irgendwie noch nebenbei etwas haben müssen verantworten, ja. Sondern mich vollkommen fokussieren auf das. Mhm. Das hat mir geholfen.
Mhm. Ja. Und trotzdem erfordert das auch mega Mut und Durchhaltevermögen. Da haben wir es eigentlich schon wieder, genau. Dass du dann wirklich dir auch die Challenge angenommen hast. Und ich meine, es ist ja schlussendlich dann nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch und Französisch wird relevant. Heisst, du hast da viele neue Sprachen, die müssen aneignen. Und dann Schweizerdeutsch ist ja nochmal etwas anderes. Also das ist wirklich eine sehr grosse Herausforderung aus sprachlicher Sicht. Mhm. Wie ist es denn bei dir weitergegangen, also die nächsten paar Jahre in der Schule? Hast du dann eine Ausbildung angefangen oder wie kann ich mir denn die nächsten Jahre vorstellen?
Also wir sind dann nach Erlenbach gegangen und dort habe ich dann dürfen ins Ende der ersten Sek normal gehen. Und dann habe ich dann zweite Sek besucht, dritte Sek. Und zwar wirklich Sek C, also wirklich so sprachlich hat es auch nicht gelangt für ein höheres Niveau. Und dann haben sie auch gefunden, Saale, Französisch gibt es für dich nicht. Du fokussierst dich auf Deutsch. Es gibt noch einen zusätzlichen Unterricht in Deutsch, damit du auch ein bisschen Vorwärts machst. Und das zeigt dann einfach so die Infrastruktur, die Strukturen, die wir hier in der Schweiz gebaut haben, dass man einfach nicht irgendwie liegen lässt. Dass man Leute irgendwie nicht, sich nicht kümmert, sondern dass man sie unterstützt und ihnen das die Möglichkeiten gibt. Und für das wird einem nur dankbar, wenn man anders kennt. Und dann hat es geheißen, okay, ich habe keine Arbeitsbewilligung. Ich habe zwar, genau, wir haben uns dann müssen auseinandersetzen mit Lehr. Schnuppertage, Lehre auswählen, also Lehre, sich entscheiden für eine Lehre. Und für mich war dann von Anfang an klar gewesen, sprachlich, du musst einfach Lehre machen, aber du froh bist, dass du ein eidgenössische Fähigkeitszeugnis hast. Für mich lange es nicht. Und dann, ich meine, nach 3 Jahren ist dann mit dem Deutsch eigentlich gut gelaufen. Ich habe einen Schnuppertag bekommen in einem Malergeschäft und hatte auch die Möglichkeit, die Lehre als Maler anzufangen. Nur, es hat einfach nicht geklappt wegen Aufenthaltsbewilligung. Dann hat es die Schulleitung gefunden. Hängt mal das zweite Schuljahr an. Dort hast du noch die Möglichkeit, ein weiteres Jahr Deutsch zu verbessern oder von dem Bildungssystem mal Deutsch zu verbessern. Schauen, dass du auch dann den Anschluss findest. Auch dort habe ich die Möglichkeit, eine Lehre zu machen als Drucktechnologe. Ich kann mir noch vorstellen, die hat mir damals eine Absage bekommen und dort drinnen siehst du so einen Screenshot oder eine Kopie vom Mail, wo sie nachgefragt hat, hey, die hat keine Bewilligung, können wir den nicht anstellen? Nein, zum Nerd geht es nicht und so. Mhm. Und dann war das zweite Jahr vorbei gewesen. Das war 2007 gewesen. So, dann hat es geheißen, was mache ich jetzt? Ich kann weder Lehre anfangen, also Lehrausbildung. Und ich glaube, das war schon mal der Anfang gewesen, überhaupt zu verstehen, was heisst Lehre in der Schweiz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt muss Ausbildung machen muss. Ich habe das System gar nicht kennt. Das ist so ein bisschen, du machst mal in Volksschule und dann gehst du an die Uni. Wenn du überhaupt bist, die meisten haben schon nach der 6. 7. Klasse aufgehört, weil sie keine Zukunft gesehen haben. Und das sind eigentlich dann die schlimmsten Zeiten, haben dann da angefangen, weil ich viel Zeit hatte, mir auch Gedanken darüber zu machen, was mache ich jetzt mit meinem Leben, oder? Ich meine, im Jemen haben wir können zum Beispiel sich die Zeit kümmern und dann ist der Tag schneller gegangen. Dann hat man meistens viel Zeit gehabt, um nachzudenken, was man mit seinem Leben macht. Aber da in der Schweiz halt funktioniert vieles anderes. Du musst dich um die Lehre ausbilden, also kümmern um deine Zukunft. Und dann bin ich, glaube ich, 3 Monate, also bis Ende September, habe ich nicht gefunden. Also ich bin da gewesen und dachte, was soll ich machen? Ich habe nicht. Du hast keine andere, null Möglichkeit, was möchtest du da machen? Also du hast weder rechts noch links. Du musst irgendwie eine Lösung finden. Und die Lösung habe ich dann, ich glaube, die meiste Freizeit und Schulzeit in der Ferien haben wir immer auf dem Fußballplatz mit den Brüdern verbracht. Wir haben Fußball gespielt, die Brüder sind sehr bekannt für ihre fußballerischen Fähigkeiten. Die ganze Gemeinde, die sind, also Fußball spielt bei uns einen ganz tollen Stellenwert, also einen hohen Stellenwert, die ganze Familie. Wir haben wirklich so im Sommer bis um 12 Uhr in der Nacht haben wir einfach dort Fußball gespielt, bis es nicht mehr gegangen ist.
Wow.
Und dann bin ich an einem Nachmittag dort gewesen, auf dem Sonnenfeld. Und dann habe ich dann der Schulhausfahrt noch kurz getroffen. Der ist, glaube ich, mein Nachbar gewesen. Der hat gefragt, hey Salo, was machst du? Ich so, ich habe ihm nicht so tun. Ich gesagt, schau, ich habe es abgeschlossen. Ich darf weder eine Lehre noch irgendetwas machen. Ich habe nichts. Ich warte, bis ich mal eine Aufenthaltsbewilligung bekomme, bis ich Arbeitserlaubnis bekomme, dass ich Lehre kann anfangen. Und er sagt mir, ganz zu dem Vorgesetzten, der ist im Büro. Und jetzt bin ich in die Schule gegangen. Und mit dem Vorgesetzten habe ich schon mal einen Kontakt gehabt, wo ich in der 32-6 bin. Bin zu ihm gegangen und gesagt, hey, also komm mal zu ihm und frag mal, vielleicht kannst du bei uns anfangen als Praktikant. Ich bin zum Rolf Stroli gegangen. Ich habe ihm dann die Situation erklärt. Er so, okay, ich melde mich bei dir dann. Ich schaue das mit der Gemeinde. Und dann, glaube ich, so eine Woche später hat es geheißen, ich weiß nicht, wie genau das zustande kam. Auf jeden Fall bin ich dort in die Gemeinde gelandet. Ich glaube, die haben mich angerufen oder der Vater, weil der Vater hat schon, wo wir angekommen sind, hat der Vater gerade den Anschluss in der Gemeinde, hat gerade geschafft im Straßendienst und immer noch bis heute macht er das und viele Leute haben ihn gekannt. Auch als Ältere, weil er 6 Kinder in die Schule gegeben hat. Aber auch als einer, der immer am Morgen da Schnee geschaufelt hat und so weiter. Und dann hat es geheißen, ja, okay, du kannst gerne als Betriebspraktiker im Schulhaus arbeiten. Das ist dein Vorgesetzter, Rolf Stroli. Du arbeitest fünfmal die Woche, vom 7 bis am 12, 2 bis am 5, halb bis 6. Das ist so ein Vertrag, die haben das gemacht. Und dann sagten sie, okay, sie machen das so lange, bis sie ihre Arbeitsbewilligung bekommen und dann können sie, wenn sie Arbeitsbewilligung haben, dann können sie einfach wieder hinmachen. Mhm. So die ersten 12 Minuten sind vergangen, die ersten 24 und dann nach 3 Jahren, das ist so ein Juli 2010, auf einmal heisst es, ey, du darfst Lehre machen, du darfst arbeiten. Endlich. Und man muss sich so vorstellen, die 3 Jahre, das ist so, wie wenn du einen jemanden fesseln 3 Jahre lang.
Ja.
Also wie wenn du so ein Tier in einen Käfig halten tust, aber eigentlich der gehört zu, im Wildnis. Der muss frei sein. Der muss sich, seine Ziele können verfolgen und die Möglichkeiten, die er sieht.
Und dann nach diesen 3 Jahren, eben 2010, hast du dann auch plötzlich die Perspektive wieder gehabt, weil du dann gewusst hast, okay, das ist jetzt fertig und ich kann jetzt tatsächlich eine richtige Ausbildung beginnen.
Genau.
Was ja dann auch heisst, wegen dem hast du vorher wahrscheinlich auch das eidgenössische Fähigkeitszeugnis erwähnt,
ja,
dass du offiziell ausgebildet bist und jetzt wirklich auf eigenen Beinen stehst,
ja,
und deine Zukunft auf eine Art besser in die Hand kannst nehmen, oder?
Genau, richtig. Und ich glaube, die 3 Jahre sind eigentlich wirklich so ganz, ganz schwierige Jahre gewesen. Aber dann, als ich das gesehen habe, habe ich dann gedacht, yes, endlich mal, jetzt bin ich da im Freien.
Ja.
Jetzt weiss ich, wie es in mir war, was für Möglichkeiten man hat oder hat oder immer noch hat, also fast nicht vergleichbar. Und jetzt weiss ich, was ich da in der Schweiz habe. Und dann bin ich zum Rolf Stroli gegangen und sage, hey Rolf, es ist Juli. Der Stellen, also Lehrstellenmarkt ist leer. Es sind alle vergeben. Ich finde nichts auf dieser Webseite. Also, ja, die Menschen sind eigentlich schon vergeben. Die Lehrlinge, die fangen eigentlich schon 2-3 Wochen an. Und da kommt dann wieder die Kreativität und die Menschen, die sehr gut, sehr wohlwollend für ihre Mitmenschen haben, wollen. Dann sag ich, obwohl wir einen Lehrstellenplatz schon vergeben haben, machen wir eine Ausnahme. Du müsstest ja nicht noch mal ein Jahr verlieren, sozusagen, ohne nichts an der Hand. Du kannst bei uns Lehre anfangen. Und ich so, let's go. Ich habe es 3 Jahre gemacht, also das wird easy Ding, kein Problem, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich hoffe, dass es nur noch ein bisschen vorwärts geht. Dann habe ich das zum Glück Lehre machen als Hauswart und muss ich vorstellen, als Fachmann Betriebsunterhalt, was wir dort gemacht haben, also Betriebspraktiker 3 Jahre lang, was ich gemacht habe. Du kommst am Morgen, du reinigst Turnhalle, duschen, du schaust, dass wenn die Kinder kommen, gehen turnen, dass das alles vorbereitet ist und dann geht es nachher weiter mit all die Arbeiten, so Reinigungsarbeiten und Gartenpflege und sonst irgendwie Events vorbereiten und so alles. So von so einem Auswart, von einer Sportanlage gemacht. Wir haben ziemlich alles gemacht. Wir haben fast nicht ausgesorzt. Das habe ich dann auch, also in der Lehre hat es dann vorgefahren, nur dass ich einen Tag in die Schule gehen. An dem Tag habe ich immer Blut. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Auch dort in München bin ich sehr gerne in die Schule gegangen, weil das ist so ein Grund gewesen, um nicht mehr für die Ziege verantwortlich zu sein, also der Kampf mit dem Durst und Hunger und Gefahr und so weiter, sondern du bist in der Schule, du lernst. Und darum bin ich auch sehr gegangen und da bin ich auch sehr gern gegangen. Und dann habe ich nach 3 Jahren, also mit 20 habe ich dann eine Lehre angefangen. Mhm. Mit 30 habe ich, also mit 23 habe ich dann die Lehre abgeschlossen. Genau, und ja, während der Lehre, also beziehungsweise in den 3 Jahren, wo ich als wo ich nicht hatte, dafür arbeiten durfte, bin ich zum Rolf gegangen und habe gesagt, hey Rolf, ich möchte gerne ein bisschen Deutsch verbessern. Kann ich nicht einen Abendkurs gehen? Und dann bin ich immer so ein bisschen am Abend, um 6 Uhr bin ich dann nach Zürich gefahren. Die haben, glaube ich, einen Sponsor gefunden, der das gesponsert hat, den Deutschkurs. Und das habe ich auch mega gerne gemacht. Weißt, so ein bisschen, dann setzt du dich auseinander mit der deutschen Sprache von Null, mit all deiner Grammatik und Aufsätzen und so weiter. Und dann an einem Abend habe ich dann so eine Broschüre gesehen, dass wir auch, wenn wir eine Lehre gemacht haben, auch über Erwachsenenmotor oder Passarelle an Uni gehen kann. Das hat mich so angetrieben. Das ist wirklich so ein bisschen das, was mich so die ganze Zeit so am Leben so gehalten hat, weil ich gewusst habe, es kommt der Moment, du musst einfach geduldig sein. Es kommt ein Moment, wo du das kannst verwirklichen. Und ich glaube, das ist wiederum Durchhaltevermögen, oder? Klar sind das hoffnungslose Momente, die im Leben einem passiert, aber immer das obergeordnete Ziel, die eigenen Visionen nicht aus den Augen verlieren und immer ein bisschen Hoffnung haben und die Zuversicht.
Und du hast ja dann tatsächlich auch die berufsbegleitende Matura begonnen.
Genau.
Das ist schon mal an sich sehr beeindruckend. Und du hast auch noch müssen Französisch lernen. Du hast mir erzählt, dass du sogar noch in Sprachaufenthalt bist, um wirklich auch sprachlich auf das Niveau zu kommen in diesen anderen oder ja, in diesen weiteren Sprachen, wo für die Matura notwendig ist. Mhm. Jetzt so alles in allem, wie schwierig ist es tatsächlich gewesen, am Schluss die Matura in der Hand zu haben?
Nicht schwierig, ganz ehrlich. Also ich möchte da nicht irgendwie sagen, dass ich da perfekter Mensch bin und dass für mich keine Hindernisse gibt. Natürlich hat es so ein bisschen schon die Hindernisse gegeben und so, aber im Nachhinein ist das überhaupt nicht schwierig gewesen. Nicht schwierig, weil ich immer im Kopf eine Vision hatte. Und zwar besser Abschluss. Das ist mein Ziel. Das da ist nur ein Weg, so ein Schritt zu dem, das wird easy gehen. Du musst dir vorstellen, ich habe in der SEC, im Z-Schuljahr, fast nicht von Mathematik gehabt. Also wirklich das Basic Mathematik. Sprache ist auch nicht, bin mir auch nicht so ganz mächtig gewesen. Und dann ist noch ein bisschen Biologie, Chemie, Physik gekommen. Deutsch, irgendwie sich mit literarischen deutschen Werken auseinandersetzen. Geschichte und alles drum und dran. Das habe ich gar nicht gehabt. Auch in der Lehre habe ich das gar nicht gehabt. Und wenn es einen gegeben hat, der zum Scheitern verdammt war, dann bin ich es. Aber, also vor allem die Matur nicht zu bestehen, das bin ich wirklich gewesen, weil die Voraussetzungen, die ich mitgebracht habe, so absolut nichts. Aber die höhere Chance für eines Tages, diesen Leuten zu geben, was sie verdient haben, das ist das, was sich mir leider eigentlich oder zum Glück mir gemacht haben, dass sie mir gesagt haben, hey, es langt mir, dass ich meine persönlichen Ziele erreiche, weil das hätte ich können machen nach der Lehre und dann Hauswartschule machen und dann hätte ich ein dieses Leben können führen. Aber für mich war immer da gewesen, mehr an Menschen, die wirklich nicht dafür können, sie in einer sehr schlechten Lebensbedingung, unter sehr schlechten Lebensbedingungen leben, denen auch die Möglichkeit zu geben, dass sie auch so haben wie mir, wie ich zum Beispiel. Und das dann immer im Hinterkopf hat dazu geführt, dass ich Erwachsenenmatur einfach, sagen wir so, trotz, obwohl ich berufsbegleitend noch geschafft habe, 2 bis 3 Tage pro Woche habe ich das hergebracht. Und das ist voll easy gegangen. Ich glaube, wenn man sich so ein übergeordnetes Ziel über seine eigenen persönlichen Ziele macht, ich glaube, das ist das, was einem so vorantreibt. Mhm. Und eben immer wirklich das, was ich habe erlebt in der Kindheit, was für Möglichkeiten haben wir in der Schweiz, wie dankbar müsstest du eigentlich sein und privilegiert sein, da in der Schweiz sein. Weil du weißt, in mir sieht es anders aus. Die Leute wünschen sich, aber die haben die Strukturen nicht, die haben die Möglichkeiten nicht. Die wünschen sich. Und ich habe mir so wie das Ziel genommen, ich verwirkliche das, was ich mir im Kopf, was ich denke, was sie sich würden wünschen für sie. Also ich mache das wie für sie. Und ich glaube, das ist das, was mich so, seit ich in der Schweiz war, so ein bisschen durchgezogen hat bis jetzt. Ich glaube, das wird zum Glück oder leider nicht aufhören. Mhm. Je nachdem, wie man sieht, zum Glück. Weil mir das zu höheren Zielen bringt, mich weiterbilden. Also die Neugierde immer da ist. Ich möchte noch mehr wissen, ich möchte das erreichen. Aber leider, weil man kann sich auch unrealistische Ziele setzen. Und es kann sehr gefährlich werden, wenn man nicht in der Lage ist, Disziplin herzubringen über den ganzen Tag. Demut vor allem und Dankbarkeit und Durchhaltevermögen, glaube ich, muss man nicht vergessen und so weiter. Und das, glaube ich, das ist das, was mich so antreibt, so in die höheren Chance also die Umstände, die viele Menschen zu verändern im Positiven, ist das, was mich so ein bisschen treibt. Mag sein, dass das idealistisch und sehr dings ist, aber ich glaube, das ist das, was mich heute hergebracht hat und glaube auch weiterbringen wird.
Das hast du wahnsinnig schön gesagt. Und das zeigt auch, was eben alles möglich wäre, theoretisch. Gleichzeitig ist es auf jeden Fall nicht zu unterschätzen oder klein zu reden, was du alles geleistet hast, bis hin an die HSG.
Ja.
Wieso hast du dich dann entschieden, das Studium an der HSG zu beginnen?
Das hat auch wieder mit dem höheren Chaos gewesen. Also ich kann, als ich gewusst habe, dass ich mit Lehrabschluss auch über die Wege an der Uni gehen kann, habe ich dann internationale Beziehungen studiert. Und damals ist es so ein bisschen, ich habe mich nie richtig auseinandergesetzt, was das genau richtig heisst, wenn du im Studium bist, wenn du internationale Beziehungen studierst. Aber für mich war es internationale Beziehungen, also das war für mich das Verständnis, internationale Beziehungen, du setzt dich auseinander mit den Beziehungen zwischen Ländern und hoffst, dass du eines Tages auch deine Heimat hast, also deine erste Heimat kannst, ein bisschen helfen und unterstützen und so weiter. Und dann sind zwei Uni in der Schweiz zur Wahl gestanden, UniG, also Universität Genf oder HSG. Und für mich, ich bin in Zürich, also zum Bachelor Arbeit schreiben, Französisch, wäre natürlich auf jeden Fall möglich, aber man muss nicht das Leben komplizierter machen. Darum habe ich mich entschieden, da an der Uni St. Gallen zu studieren.
Ja.
Mir ist, bis ich dann das Assessment angefangen habe, nicht bewusst, was es heisst, HSG zu sein, also was das die Reputation ist, wie schwer das ist. Genau. Für mich war es HRK, egal was mir im unterwegs begegnet, das sind normale Tackles, also weißt du, das sind Steine, also nicht Steine, das sind Herausforderungen, die müssen wir einfach meistern. Und dann habe ich mich natürlich klar, die Uni St. Gallen.
Und ich kann mir vorstellen, dass das dann an einer Uni nochmal ganz etwas anderes ist, weil eben, du hast ja auch ein bisschen eine andere Matura gemacht, als wenn einfach ganz klassisch 4 Jahre oder 6 Jahre nachdem du ins Gymnasium gehst und dann direkt an die Uni weiter.
Mhm.
Und was auch noch interessant ist, ist, dass du nach deinem ersten Semester zurück in Jemen gegangen bist.
Ja.
Wieso?
Richtig. Wie gesagt, ich habe mich eigentlich immatrikuliert, um internationale Beziehungen zu studieren.
Ja.
Ich habe mir andere Vorstellungen vom Studium. Mhm. Aber dann bin ich in der Realität im Assessmentjahr gestanden mit ultra gescheiten Menschen. Also Leute, die da geboren sind, in Deutschland geboren sind, hervorragende Vorkenntnisse mitbringen, die Voraussetzungen für die Uni. Zudem ist, und ich glaube, das ist genau der Grund, warum was es gelöst hat, ist, es war Lockdown gewesen. Also ich habe Assessmentjahr 2020 angefangen und nicht 21.
Oh.
Genau, das war 1.0 gewesen. Und dort habe ich gescheitert. Lockdown war da gewesen. Ich habe in Winterthur gewohnt. Gefühlt habe ich den ganzen Tag im Zimmer verbracht, weil ich immer so ein bisschen von Vorlesung zu Vorlesung gegangen, Übung zu Übung. Und ich habe, was mir noch extrem gefehlt hat, sind die zwischenmenschlichen Interaktionen.
Ja.
Du musst dir vorstellen, ich kann zwar irgendwie bin gegangen, laufen durch die Stadt Winterthur, aber das ist so ein bisschen wie Geisterschau gewesen. Das hat mir nicht gut getan. Trotz all diesen schwierigen und herausfordernden Situationen im Jemen und so weiter, bin doch irgendwie 2 Jahre in der Schweiz gewesen und man gewöhnt sich an dem ganzen System. Und das hat mir nicht gut getan. Und ich kann nicht können performen.
Mhm.
Und das hat sich dann gezeigt, wo die Resultate vom ersten Semester rausgekommen sind. Die sind vernichtend gewesen.
Mhm.
Also wenn man das so macht, ich meine, ich habe es richtig nicht bestanden, sagt man so. Und dann schaue ich so rechts, links, denke mir, das widerspiegelt nicht das, was ich gelernt habe. Da stimmt was nicht. Ich habe es richtig nicht bestanden, aber ich habe recht vieles gelernt. Der Mehrwert, den ich mitgenommen habe, ich so, nein, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Und zudem, der Lockdown und die Pandemie, das haben mit mir so vieles gemacht, dass ich einfach nicht mehr aushalten konnte. Und zum Glück bin ich im Coaching-Programm von der Universität St. Gallen. Und ich hatte eine hervorragende Person, einen Coacher, Stefanie Furger. Eine hervorragende Person. Ich bin immer noch dankbar, dass die Uni genau so angeboten hat. Man unterschätzt die Wirkung von diesen Programmen, aber das sind unheimlich. Ich habe während den Stunden, wo ich bei ihr in der Praxis war, in Zürich, dürfen auseinandersetzen, Selbstreflexion durchführen. Auch die Seminare, die wir geführt haben im Verlauf vom Jahr, hat mir auch sehr viel geholfen, mit mir auseinanderzusetzen, obwohl ich 30 war, aber trotzdem selbst reflektieren. Wo bist du gewesen? Was hast du gemacht? Wie siehst du dich? Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Mit all dem, was mir gegeben hat, es mir auch irgendwie so da denken, die Pandemie, das Fehlen von der zwischenmenschlichen Interaktionen ist so gross gewesen, dass ich denke, ich kann es nicht aushalten, in der Schweiz zu sein. Denke, ich muss weg. Ich kann natürlich wieder anfangen und dann wieder an, oder im Semester, also im folgenden Jahr wieder anfangen. Ich muss einfach weg. Dann bin ich zurück in Jemen gegangen und dort wieder zurück wie neu geboren.
Mhm.
Also ich bin wieder, jeden Meter habe ich gemacht, jeden Weg, wo ich als Zigeuner bin, mit 13 bin ich wieder gegangen, habe es fotografiert, bin ich den ganzen Tag am Laufen gewesen, habe, wie, dass es so ein bisschen verarbeitet war für mich mit der Vergangenheit, wie das ist. Weil, und dann sind so ein bisschen auch viele Sachen mir ein bisschen vorgekommen. Damals habe ich gedacht, die Berge sind riesig. Sind natürlich noch riesig und so weiter. Aber du bist nur 6, 7, 8 gewesen. Und jetzt bin ich 30 und dann denke ich, was? Aber ich habe doch ein anderes Bild davon gehabt. Das hat mir so viel Energie gegeben. Es hat mir viel so ein bisschen gezeigt, was es heisst, in der Schweiz zu sein. Dankbar zu sein, privilegiert zu sein. Die Möglichkeiten, die wieder da sind und nicht da sind. Verstehst du, was ich meine? Das ist genau der Grund, warum ich dann nach Jemen gegangen bin. Das hat mir mega geholfen. Dann habe ich nochmal 2.0 angefangen. Du musst dir vorstellen, ich habe unter dem Semester zu 60% geschafft, und ich 2.0 gebraucht habe. Als Sicherheitsfachmann für so ein Big Tech da in Zürich. Und trotzdem ein Assessment-Jahr-Problem was bestanden. Und eigentlich bis hier, eigentlich bis jetzt berufsbegleitend. Und das ist wiederum die höheren Kass, die Möglichkeiten, die Kontraste, die ich erlebt habe, noch 2021, als ich zu Jemen gegangen bin, nochmal vergegenwärtigt. Mhm. Das hat mir die Kraft gegeben, durchzuziehen und dorthin zu kommen, wo ich heute bin.
Das ist mega beeindruckend, weil ich bin ja selber noch im Bachelor, studiere auch BWL und weiss, wie viel Arbeit das ist. Ja. Und dann vor dem ganzen Hintergrund, den du jetzt auch erzählt hast, plus noch mit so viel Arbeiten nebendran, auch wenn du sagst, eben, du hast so den tieferen Sinn in dem Ganzen gesehen, das ist nicht zu unterschätzen und das ist eine wahnsinnige Leistung. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch mit Erfolg gekürt worden, dass du deinen Bachelorabschluss hast. Das heisst, das Ziel hast du jetzt tatsächlich erfolgreich gemeistert. Was sind denn jetzt so, wenn wir in die Zukunft blicken, was sind so deine weiteren Ziele? Verspürst du immer noch den Druck, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt möglichst höhere Ziele erreichen und vielleicht an den Menschen in deinem Umfeld oder vielleicht auch im Jemen irgendwie etwas zurückgeben? Oder kannst du dich auf eine Art ein bisschen von dem distanzieren oder das differenziert betrachten und durch andere Ziele verfolgen?
Es begleitet mich eigentlich immer noch, dass ich die innere Pflicht oder dass ich dann die Leute wieder etwas zurückbringen soll. Aber man muss auch ein bisschen realistisch sein. Und ich glaube, das ist ein bisschen immer die Balance zwischen, was kann ich? Weil wenn mir nicht gut geht, kann ich das auch nicht erreichen. Also die Zielsetzung muss auch sehr realistisch sein. Ich glaube, mit dem Alter wird man auch sehr, man hat sehr viel Bezug zur Realität. Mhm. Und man kann es ein bisschen plus minus einschätzen. Also die innere Pflicht ist immer noch da, aber ich glaube, sehr ist es bedingt, dass mir gut geht, dass ich innerlich gut bin, dass ich stabil bin, dass ich auch meine persönlichen Ziele kann durchsetzen. Aber ich brauche die höheren Kass, um meine Ziele durchzusetzen, weil ich weiss, wenn du die Messlatte so aufsetzt, dann zählst du immer ab in den Training, in den Übungen, dass du dort erreichst. Und wenn du sie ganz tun setzt, dann hast du sie schnell und dann ist es so wie, okay, kein Ziel mehr.
Stimmt.
Ich habe mir gesagt, die ersten 6 Monate schaffe ich, mache ich nicht. Und dann im Januar würde ich mich auseinandersetzen mit der Karriere. Mhm. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass ich dann beim Master Adonis in Gallen wieder kann oder darf, je nachdem. Ja.
Ich finde auch die ganze Ausführung, wo du wie sagst, man soll sich auch höhere Ziele stecken. Ja. Um mehr zu erreichen, als wenn du dir ganz ein kleines Ziel setzt, wo du es sofort erreichst und dann eben vielleicht auch nachher gar keinen Grund siehst, noch mehr zu machen. Ja. Weil der Mensch ist ja von Natur aus eher ein faules Wesen. Das heisst, wir möchten es so bequem wie möglich machen. Ja. Und von dem her finde ich das eine sehr, sehr wichtige Botschaft, um vielleicht nochmal auf das Durchhaltevermögen vom Anfang zurückzukommen. Das ist wahrscheinlich genau das, was dir eben auch das Durchhaltevermögen bietet. Vielleicht ist es auch eine Wechselwirkung, dass weil du einfach auch schon an sich sehr durchhaltend bist, dass du dir eben dann auch getraust, die höheren Ziele zu setzen. Das hat auch immer mit Mut zu tun,
definitiv,
dass man das macht und dann auch verfolgt und sich nicht so einfach vom Weg abbringen. Ja.
Absolut. Ich glaube, ich muss schauen, dass ich da nicht irgendwie mich darstelle, als wäre ich der Held. Ich möchte noch nichtsdestotrotz noch mal genau zeigen, was es dann, dass es doch andere Menschen gibt, die dir helfen. Es ist so ein bisschen wie in der Alchemist von Paulo Coelho. Er sagt, du hast das Ziel festgelegt, du wirst das Ziel erreichen, du musst dafür auch deinen Beitrag dazu leisten, aber das Universum wird auch seinen Beitrag dazu leisten. Das Universum für mich sind das sicherlich als erstes Stelle die Eltern. Und ich glaube, genetisch, was Durchhaltevermögen anbelangt und Hoffnung immer nie aufgeben oder nie aufgeben, das habe ich sicherlich von der Mutter und Vater mitbekommen. Wenn ich jetzt sehe, was sie noch alles noch machen, trotz 6 Kinder, das kann ich nicht vorstellen, oder die Lebensbedingungen, die sie in jemandem gelebt haben, dann kommen Lehrerinnen und Lehrmeister, die an dich gelebt haben, aber auch so Leute wie zum Beispiel Stefanie Furger, die Coachin oder Mentor, Aitan Gelis, also am Mentoring-Programm habe ich auch dafür teilnehmen, oder Professoren, auch Schmidt-Studierende, die haben mich auch extrem sehr inspiriert, so junge Leute zu treffen, die ambitioniert sind, die von Consulting und Investmentbanken geredet haben. Und ich so, what is this? Und das sind so ein bisschen Mitmenschen, wo, und es ist einfach wichtig, noch deine eigene Leistung ist, aber auch, dass du die Strukturen hast, die das Land dir anbietet. Nur so kannst du dein Potenzial ausknüpfen, aber auch in Kombination mit Leuten, die dich begleiten, sowohl im Positiven als auch im Negativen sind, je nachdem, wie man so aus der negativen Begleitung von Menschen kann, wieder in positive Energie verwandeln und dann weiterfahren. Ja.
Ich kann dem gar nicht mehr hinzuzufügen. Das sind wunderbare Schlussworte gewesen, die das wirklich nochmal sehr prägend auch zusammenfassen. Danke vielmals, dass du so ehrlich von deiner ganzen Geschichte erzählt hast. Ich persönlich habe es mega spannend und auch berührend gefunden. Gleichzeitig aber auch inspirierend, und da bin ich sicher, dass es auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so gegangen ist, zu sehen, was das Leben alles kann für Wendungen nehmen und was alles hinter zum Beispiel so einem Bachelorabschluss stecken kann. Und wenn du eben die ganzen Werte und auch dein Durchhaltevermögen beibehaltest, bin ich mir ganz sicher, dass du sehr viel kannst und auch wirst erreichen in der Zukunft. Also danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für deine Offenheit, so über deine Geschichte zu erzählen.
Danke dir, danke auch für die Möglichkeit, dass ich da dafür sein darf. Und ja, ich hoffe, dass viele Leute, egal in welcher Lebenssituation sie sich befinden, dass sie hoffentlich auch einen höheren Kurs haben, den sie immer vorantreibt und trotzdem nicht vergessen, auf die Gesundheit zu schauen, auf die eigene Familie zu schauen, auf seine Mitmenschen zu schauen.
Mhm. Ja, dem stimme ich zu. Dementsprechend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht trägt euch die Folge ja genau eben an, die eigenen Privilegien zu erkennen und sich gleichzeitig noch einmal vor Augen zu führen, dass Bildung, Sicherheit und auch Stabilität keine Selbstverständlichkeiten sind. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim HSG Student Podcast.